ARD.
Wenn wir in den Wahlkampfkalender von Kamala Harris und Donald Trump schauen, dann taucht ein Wort da besonders häufig auf, und zwar Pennsylvania. Denn genau dort könnte die Entscheidung im Präsidentschaftsrennen fallen. Oder wie Trump sagt,
if we win Pennsylvania, we will win the whole thing.
Wenn wir Pennsylvania gewinnen, gewinnen wir die ganze Wahl. Was diesen Bundesstaat so besonders macht, darüber reden wir jetzt.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit herzlich willkommen zur drittletzten Podcast-Folge vor dem Wahltag am 5. November. Da wird hier gleich Luft geholt von Gudrun Engel und Julia Kastein.
Ja, jetzt wird's ja ernst, mein Gott.
Ihr beide begleitet mich durch diese Folge. Ja, das stimmt, Julia, es wird ernst. Mein Name ist Isabel Karas und ich muss auch heute mal wieder mit einer Frage rund um das Wahlsystem der USA beginnen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Denn auf den ersten Blick klingt das ja erstmal absurd, zu sagen, in einem riesigen, riesigen Land wie den USA könnte es am Ende ein einziger Bundesstaat sein, der entscheidet, wie diese Wahl ausgeht. Könnt ihr das nochmal für uns zusammenfassen? Was macht Pennsylvania so besonders, Gudrun?
Also Pennsylvania hat einfach, wenn man auf die gesamten Vereinigten Staaten guckt, es gibt nur 4 Bundesstaaten, wo noch mehr Menschen leben als in Pennsylvania. In Pennsylvania leben 13 Millionen Menschen und umgerechnet in Wahlmänner bzw. Wahlfrauenstimmen sind es eben 19 Menschen, die man dort holen kann beim Winner-Takes-It-All-Prinzip. Mhm. Damit ist Pennsylvania einfach der größte oder beziehungsweise der bevölkerungsreichste Swing State. Und deswegen haben die meisten Wahlmänner, Wahlfrauen und deswegen muss man das halt einfach holen.
Und Pennsylvania ist traditionell eigentlich ein Staat, der immer demokratisch gewählt hat, mehrheitlich. Der war Teil der sogenannten Blauen Mauer. Blau ist die Farbe der Demokraten. Hat gehalten bis 2016, bis Donald Trump das erste Mal wirklich seit Jahrzehnten Pennsylvania geholt hat zum Schock der Demokraten. Und dann 4 Jahre später, genauso knapp, nämlich jeweils nur 1,2 Prozentpunkte, hat dann Joe Biden die Wahl gewonnen. Und jetzt sieht es eben so aus, als ob es wieder ähnlich knapp wäre. Könnte. Und das macht diese besondere Bedeutung von Pennsylvania aus in diesem Wahlkampf.
Und das führt am Ende dazu, dass eben Donald Trump und Kamala Harris da beide ständig hinreisen, eine Wahlkampfveranstaltung nach der nächsten dort abliefern. Und es führt natürlich auch dazu, dass die Menschen, die in Pennsylvania wohnen, sicherlich sehr viel mehr von diesem Wahlkampf mitbekommen als Menschen in anderen Bundesstaaten. Ihr seid ja zuletzt beide in Pennsylvania gewesen. Was war so euer Eindruck? Wie ist da die Stimmung? Haben die Leute noch Bock auf diese Wahl?
Also mir ist beides passiert. Also zum einen gibt's die, die sagen, aha, jetzt gucken endlich mal alle nach Pennsylvania. Weil Pennsylvania ist ja, ich habe es letztes Mal gesagt, ist ja nicht so sexy als Bundesstaat. Ja, da fährt man jetzt nicht unbedingt zum Urlaub machen hin. Aber die haben halt einfach den Strukturwandel nicht so richtig gut verpackt. Die hatten früher viel Kohle, die hatten viel Stahl. Das ist nicht so richtig gut gelaufen. Da gibt's immer noch sehr viele Arbeiter, also sehr viele Menschen, die nach der Arbeit duschen, nicht vor der Arbeit. Aber die haben nicht so richtig viel Kohle, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die haben Themen und sagen, ja, wir sind ganz froh, dass jetzt endlich mal einer auf uns guckt. Aber klar, auf der anderen Seite gibt's die, die sagen, weil jetzt hier wirklich jeder vorbeikommt und uns zuballert mit SMS, mit WhatsApp, mit E-Mails. Es reicht jetzt wirklich.
Das ist das, was mir am meisten untergekommen ist. Wir waren ja da bei so einem Herbstfest in Chester County. Das ist einer der Vororte der Landkreise, aber es ist im weitesten Sinne noch ein Vorort von Philadelphia, also wirklich noch Speckgürtel der größten Stadt in Pennsylvania. Und da habe ich beispielsweise Steven getroffen, der wollte erst gar nicht mit mir reden, ist so ein Typ mit Rauschebart bis zur Brust und hatte verspiegelte Sonnenbrille und war erst so ein bisschen mürrisch und hat dann aber auch erklärt, warum er eigentlich so mürrisch ist, wenn es um das Thema Wahlkampf in Pennsylvania geht.
It's annoying. We are consistently bombarded, text messages, phone calls, people knocking on our doors nonstop. 3 or 4 people every day, about 20 texts a day.
Genau, also er war schwer genervt davon und bei ihm bündelt sich das sicher auch deshalb so, weil er mir verraten hat, dass er als Parteiloser, als sogenannter Independent registriert ist. Das heißt, beide Parteien glauben, bei ihm ist noch was zu holen. Ja. Er hat mir nicht verraten, wie er abstimmen will, nur dass er wählen wird. Dann habe ich beispielsweise auch gesprochen mit Grace, Erstwählerin, gerade 20 Jahre alt, und auch die wird ziemlich bombardiert.
The texts I get are they're by the numbers. We got a hi Grace, whom do you plan to vote for president in November? Hi Grace, make sure you have a plan to vote. Grace, did you know you can request your absentee ballot? Hi, Grace, skip the line this year, sign up for a vote. There's just more and more.
Genau. Da muss man echt ein bisschen lachen. Das ist wirklich absurd, wie sie es erzählt.
Genau, sie sagt also, sie liest vor, was sie da alles bekommt und wie man ihr irgendwie auf dem Weg helfen will. Denn eigentlich hat Grace sich beispielsweise längst entschieden, hat mir das auch verraten, sie will für Kamala Harris stimmen. Das scheint aber noch nicht so richtig angekommen zu sein. Also sie wird trotzdem noch von beiden Seiten bombardiert. Hauptsächlich von den Demokraten, aber immer auch noch ein bisschen von den Republikanern. Aber das ist eben die Realität im Wahlkampf in Pennsylvania.
Und dann gibt's aber auch die Leute, die hat Gudrun angesprochen, die eigentlich sagen, ja klar, das ist vielleicht nervig, aber immerhin zeigt mir dieses ständige E-Mails bekommen, Leute, die an der Haustür klopfen und so weiter, es zeigt mir, meine Stimme ist noch was wert, oder?
Genau.
Ja, also zumindest fühlen sie sich sehr abgeholt und angesprochen. Also in Pennsylvania haben halt eben 3% der Menschen angegeben, sie wissen noch gar nicht, für wen sie abstimmen werden. Und um die wird besonders hart gekämpft. Und natürlich haben die deshalb eben das Gefühl, jawohl, jetzt kommt es wirklich drauf an, was ich sage. Wir haben einen jungen Erstwähler getroffen, Robert Fox, und der hat eben auch genau das erzählt.
It honestly makes me feel way more excited to vote than if I were to vote almost anywhere else, because I know how important it is and where I live.
Also er fasst das nochmal zusammen, ne? Dass er weiß, es ist wichtig, dass ich eben in Pennsylvania wohne und deshalb zählt meine Stimme, so traurig das für andere Menschen in anderen Bundesstaaten sein mag, eben mehr.
Schade, Idaho oder Iowa oder
genau, ja.
Texas. Na ja, gut.
Dumm gelaufen. Also wir haben ja beispielsweise auch Menschen getroffen, die im Wahlkampf unterstützen. Die kamen aus Utah, eine Frau mit ihrer Tochter. 6 Wochen lang ist sie in Pennsylvania unterwegs, um eben im Wahlkampf zu unterstützen. Weil sie sagt, in Utah, da wählt das Volk mehrheitlich immer die Republikaner. Da ist nichts zu holen. Ich als Demokratin will aber dafür sorgen, dass Kamala Harris es schafft. Also rücke ich die Zeit dran mit meiner Tochter.
Das fand ich absolut irre. Das ist uns ja mehrfach passiert, dass Menschen, wir hatten ja noch einen, der kam aus Virginia, jedes Wochenende fährt der 3 Stunden einfache Strecke, klingelt an 50 bis 100 Haustüren, sagt, hier, Kamala Harris, das wäre doch eine gute Idee, mach das mal, und dann fährt er wieder 3 Stunden heim und am nächsten Tag wieder. Und ich denke mir so, das ist ja mal wirklich Einsatz. Ja,
ja, Hobbys, auf die in Deutschland niemand kommen würde. Aber lasst uns gern noch mal kurz bei Grace und Robert bleiben. Grace, 20 Jahre alt, Robert, 18 Jahre alt, haben beide dieses Mal zum ersten Mal die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben in der Präsidentschaftswahl. Das ist ja auch noch eine Gruppe, auf die es bei dieser Wahl ankommen wird. Die ganzen Erstwählerinnen und Erstwähler, das sind rund 42 Millionen in den USA, viele auch in Pennsylvania. Ihr habt da einige getroffen. Was war so euer Eindruck? Wie blicken die auf diese Wahl?
Also wir oder ich jedenfalls habe jetzt nur mit Erstwählern gesprochen, die tatsächlich eher links ticken. Das lag aber vielleicht auch daran, wo wir waren, eben bei diesem Herbstfest, wo die School of Rock, die örtliche Musikschule, Musik gemacht hat. Und da waren eben viele mit Regenbogen-T-Shirts und eher so im linken Lager auch schon rein optisch zu verorten, würde ich jetzt mal behaupten. Böse Pauschalierung natürlich.
Ja, das kann man schon an Zahlen sehen. Also im Moment liegt in dieser Zielgruppe bei den jungen Erstwählern liegt Kamala Harris im Moment 30% Punkte vorne. 30, das ist ja irre.
Genau, aber so, wenn es so knapp ist, zählen vielleicht auch die, die für Donald Trump stimmen wollen. Und die haben wir jetzt nicht getroffen, aber die gibt es natürlich auch.
Den hatte ich tatsächlich in der Pizzeria.
Okay.
In Pennsylvania. Wir haben eine kurze Pause gemacht und Pizza.
Und wo war ich?
Du hast hart gearbeitet. Julia hat hart gearbeitet. Wir hatten eine kurze Pizzapause. Da hatte ich einen Erstwähler, aber das war auch spannend, weil der nämlich registrierter Republikaner war, 19, dürfte zum ersten Mal wählen und hat gesagt, er geht nicht hin, weil er die beide so ätzend findet. Also das war was, das ist mir aufgefallen im Umgang mit den Jungwählern. Wir waren auch in Ohio, jetzt nicht in Pennsylvania, aber auch in Ohio an einem College mal. Und da haben die halt auch alle gesagt, da war es noch Biden und Trump die Auswahl. Mhm. Und da haben die Jungen alle gesagt, wir gehen doch da nicht hin. Da sind so 2 alte weiße Dudes.
Wobei, das hat sich schon geändert, oder?
Genau, und da sieht man jetzt schon, dass seit Kamala Harris im Rennen ist, haben die Jungen auch Bock hinzugehen.
Genau, das hat Robert mir auch beispielsweise gesagt. Ne? Er hätte auch vorher hätte die Stimme abgegeben, einfach weil er so excited darüber ist, dass er als 18-Jähriger jetzt da eben mitmischen kann. Ja. Aber er hätte es bei Biden mit doch deutlich weniger Enthusiasmus gemacht als jetzt mit Kamala Harris. Also das, na klar, das macht einen Unterschied, vor allem im linken Lager bei der Mobilisierung.
Das ist eine Entwicklung, die ja super spannend ist. Auf die werden wir sicherlich auch noch schauen in den nächsten Tagen und Wochen. Was ich aber auch besonders spannend finde, wenn es jetzt um Pennsylvania geht, ist ja, dass dieser politische Graben, der da so durch den Bundesstaat geht, ja nicht Halt macht vor Freundesgruppen zum Beispiel oder sogar vor Familien. Logischerweise, wenn es am Ende so eng ist, du hast eine Hälfte des Bundesstaats, die wählt die Demokraten, die andere wählt die Republikaner. Klar, wird das auch in so kleineren Kreisen so sein. Welche Stories habt ihr da mitbekommen?
Ja, auch von einer Erstwählerin von Libby, die erzählt hat, dass sie die Einzige quasi ist in ihrer weiteren Familie, die eher links tickt. Mhm. Ihre Eltern, ihr Bruder, ihre Onkel, ihre Tanten, alle haben eigentlich vor, Donald Trump zu wählen. Und das führt dazu, dass eigentlich zu Hause und bei Familienfesten überhaupt nicht mehr über Politik geredet werden kann, weil es sofort zu Krach führt. Und das ist eben kein Einzelfall, das begegnet einem ständig. Ne? Ist uns ja auch begegnet mit der Familie Fox, wo von Robert schon die Rede war.
Das ist eine fünfköpfige Familie. Und da geht der Riss eben mitten durch. Und da ist es nämlich so, die sind eigentlich von Haus aus alles registrierte Republikaner. Mhm. Und der Vater ist auch nach wie vor hart auf Trump-Kurs. Und sie, die Mutter, Lea, ist aber jetzt offiziell Republican for Harris. Also sie ist Republikanerin, da ist sie auch stolz drauf. Sie sagt, das sind auch meine Werte, das sind mir auch wichtige Werte. Aber auf gar keinen Fall werde ich einen Straftäter wählen. Mhm. No way. Und deswegen engagiert sie sich eben als Republican for Harris. Und der Sohn hat ja eben gesagt, er will auf jeden Fall auch Kamala Harris wählen. Die beiden anderen Töchter, da ist es noch so ein bisschen unklar, die halten sich auch sehr bedeckt. Und dann haben die uns eben gesagt, warum sie zu Hause nicht über Politik sprechen.
We've been together for 25 years and we just don't talk about politics because we want to stay married. So we just decided we knew the conversations weren't going to be fruitful. So we just don't.
Das ist jetzt Lia, die Mutter, die da erzählt, sie reden nicht mehr über Politik, weil sie verheiratet bleiben wollen, so wie in den letzten 25 Jahren.
Sie sind seit 25 Jahren, sie sind schon sehr lange zusammen, seit 25 Jahren und lange Zeit war es auch kein Problem, aber jetzt eben mit Trump gehen die Wege so weit auseinander politisch, dass sie am besten gar nicht mehr drüber sprechen, weil es zu nichts führt, sagt sie. Ja, und das ist kein Einzelfall, das wird dir auch so gegangen sein, Gudrun, und dir wahrscheinlich auch schon, Isabel, man ist im Land unterwegs und man trifft immer wieder Menschen, die berichten darüber, dass diese politische Situation wirklich die Familie gesprengt hat.
Und der Vater wollte aber nicht mit euch reden, der eben für Donald Trump ist.
Das war auch so hübsch. Die waren bei diesem Herbstfest, von dem jetzt schon die Rede war. Da ist Robert eben als Bassist dieser School of Rock mit aufgetreten. Mhm. Und natürlich, die stolzen Eltern waren beide vor Ort. Aber der Vater saß wirklich über weite Strecken dieses Konzerts ganz rechts von der Bühne, abseits. Und die Mutter eher links. Also das, man konnte das auch wunderbar da sehen, wie einfach die Familie gespalten ist. Wobei natürlich die beiden dann irgendwann auch wieder zusammensaßen. Also sie, jetzt eben, sie sind ja noch zusammen. Sie wollen ja auch zusammenbleiben.
Also sie haben uns zu sich nach Hause eingeladen. Und da durften wir dann hinkommen. Und da war er dann einfach nicht da. Also er hat dann einfach gesagt, so, wenn ihr hier über Politik redet, dann bin ich weg. Und ist dann ins Sportstudio gegangen und hat gesagt, ich renne jetzt so lange auf dem Laufband, bis du mich anrufst und sagst, der Politikteil ist vorbei, dann komme ich wieder nach Hause.
Ja, und er wollte auch mit mir jetzt beispielsweise, ich hätte auch gerne mit ihm nochmal, Radio ist immer nicht so ganz so invasiv wie Fernsehen, man hat ja nicht eine Riesenkamera dabei, aber er wollte noch nicht mal in das kleine Aufnahmegerät reden, nein. Gar nicht.
Also der geht topfit aus diesem Wahljahr heraus, würde ich sagen, wenn er jedes Mal ins Fitnessstudio rennt, sobald es um Politik geht. Das wird wohl in den nächsten Wochen noch häufiger der Fall sein. Das finde ich ist eine unfassbare Geschichte, weil klar, das passiert ja häufig. Wenn es nur zwei Parteien gibt, passiert es sowieso öfter als in Deutschland beispielsweise, dass man da solche Unterschiede hat. Aber dass die Mutter Lia dann sich ausgerechnet auch noch so engagiert, eben als Republican for Harris, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das nicht doch zu Streit führt.
Also ich glaube, dass wir tatsächlich, dass es für uns einfach befremdlich ist, weil wir ja mehr politische Auswahl haben. Ich glaube, dass ein Vergleich, wie wo wir das in Deutschland mal in der Art und Weise erlebt haben, wahrscheinlich Covid ist, also Corona. Mhm. Da gibt es ja auch entweder nur Team Impfen und Team Vorsicht und die anderen, die halt nicht dran glauben. Und ungefähr so kann man sich das vorstellen. Also das ist halt wirklich, es gibt nur noch gefühlt schwarz-weiß und in der Mitte ist halt ein Riesengraben.
Mhm. Ja, und ich glaube, in Deutschland ist das zumeist in Teilen des Landes auch schon so, dass man nicht wirklich mehr miteinander reden kann.
Ja, das ist aber schade.
Diese kleine graue Fläche mittendrin, auf die wollen wir natürlich auch noch gucken. Gudrun, du hast gesagt, das sind
3%,
genau, oder? In Pennsylvania.
Und bei uns würde man sagen, Peanuts, lass weg.
Ja,
aber,
und in Pennsylvania sagt man, auf die kommt es an. Ja. Und Harris und Trump, wir haben es angesprochen, sind eben beide ständig in Pennsylvania unterwegs und versuchen natürlich auch diese 3% noch von sich zu überzeugen. Was sind denn da aus eurer Sicht die politischen Themen, mit denen in Pennsylvania was zu holen ist?
Ich habe den Eindruck, es geht da eigentlich gar nicht um Themen, sondern es geht um die Persönlichkeit. Also das merkt man ja jetzt auch im Endspurt des Wahlkampfs, dass die Harris wirklich ganz stark nochmal drauf setzt, den Trump als Irren darzustellen. Sie sagt das ja auch, ne? Er ist unhinged, er ist unstable. unstable. Diesem Mann kann man nicht noch das Weiße Haus nicht noch mal anvertrauen und die Regierung für 4 weitere Jahre. Also das spielt eine Riesenrolle, auch der Generationswechsel, dass sie sich eben als Frau der Zukunft, als junge Generation zu verkaufen versucht. Ich glaube, das spielt fast mehr eine Rolle momentan als die politischen Inhalte. Aus demokratischer Sicht macht das wahrscheinlich sogar Sinn, denn in Pennsylvania beispielsweise spielen ja Themen wie Fracking eine Riesenrolle. Ja. Das ist eins der Themen, wo die Kamala Harris immer so ein bisschen wackelig war. Sie war eine Zeit lang voll dagegen, dann war sie wieder voll dafür und viele Leute wissen einfach gar nicht, wofür steht sie dann da in der Beziehung? Was hat sie denn vor, wenn sie dann Präsidentin ist? Also versucht sie das vielleicht eher so ein bisschen zu vermeiden, sich dazu klar zu positionieren. Aber in Sachen Persönlichkeit, da kann sie natürlich versuchen, klare Duftmarken zu setzen und das tut sie auch.
Ich habe auch das Gefühl, dass man immer nur sehr stark über die Menschen redet und klar, die Themen, die immer überall im ganzen Land aufkommen, ne? Also Inflation, wenn ich einkaufen gehe. Früher habe ich einen Familienwocheneinkauf gemacht für $100, jetzt kostet es 150 oder 200. Ne? Und dann, aber das ist ja auch überall so, da reden Leute in Pennsylvania wirklich, das sieht traumhaft schön aus, ne? Also es ist so vergleichbar. Ich habe gesagt, es sieht ein bisschen aus wie im Sauerland, ne? Es ist gerade Herbst, überall Pumpkins, Laubwechsel. Die sind da schon überwiegend sehr weiß, muss man auch mal sagen, ja?
Ja, ja.
Also es ist ganz zauberhaft lieblich und dann kommen die und sagen, aber ey, die offene Grenze ist ein Problem, ja? Also diese ganzen illegalen Migranten und du guckst so nach rechts und links und denkst, welcher illegale Migrant? Hier gibt's, also hier will keiner freiwillig wohnen. Wieso? Was für illegale Migranten?
Ja, das ja? weiß ich nicht. Das stimmt so, glaube ich, nicht. Ich glaube, da wollen viele freiwillig wohnen, weil es ja wirklich sehr schön ist, wenn auch in Teilen strukturschwach. Deshalb wird es mit den Jobs halt ein bisschen schwierig. Aber klar, also wie im ganzen Land haben Trump und die Republikaner es eben geschafft, den Leuten zu suggerieren, dass Immigration für sie persönlich ein Riesenproblem ist. Es ist ein großes Thema. Aber ich habe schon den Eindruck, dass so ein bisschen eben diese beiden Dinge aufeinanderprallen in Pennsylvania, auch bei diesen unabhängigen Wählern, mit denen, die wir gefunden haben, mit denen wir gesprochen haben. Da hatte ich immer den Eindruck, es geht wirklich so um diesen Zwiespalt zwischen der Person, für die man stimmen muss als Präsidentschaftskandidat und den Themen, für die sie stehen. Und das kriegen sie nicht so richtig zusammen.
Genau, ich glaube auch, es gibt da wahnsinnig viele Republikaner, die sagen, hey, wir sind die Republikaner, die Reagan-Republikaner. Wir stehen hier für Werte, für Patriotismus, als Patriotismus noch kein Schimpfwort war und so. Das ist denen wahnsinnig wichtig. Und die sind aber so ein bisschen verloren mit Donald Trump und ihrer Partei. Weil die irgendwie sagen so, der hat irgendwie so unsere Partei übernommen mit seinem MAGA-Ding. Und da fühle ich mich, da gehöre ich nicht dazu. Da will ich nicht dazugehören. Aber ich bin trotzdem doch überzeugte Konservative. Das sagt ja
Greg Lia, beispielsweise hat das ja auch gesagt.
Greg sagt es, Lia sagt es. Sie sagen so, ich bin konservativ. Auf jeden Fall. Aber weil sie eben konservativ sind und wertkonservativ sind, können sie, sagen sie halt auch, ich kann aber doch keinen Straftäter wählen. Das geht doch nicht. Also die sind so ein bisschen verloren in ihrer eigenen Partei.
Ja, oder beispielsweise Greg, das ist der Mann aus Virginia, der jedes Wochenende seit 8 Wochen in Bucks County, Pennsylvania, wo es besonders eng wird, Wahlkampf macht für die Demokraten als registrierter Republikaner. Der sagt, bei ihm geht es tatsächlich auch um Themen. Für ihn ist es wichtig, der Erhalt der Demokratie und wichtig, weitere Unterstützung für die Ukraine. Und wenn man dafür steht, dann muss man Harris wählen, weil Trump einem das nicht liefern kann. Also das ist tatsächlich beides. Ne? Es ist die Persönlichkeit von Trump, die er hochproblematisch findet, aber es geht tatsächlich auch um politische Inhalte für ihn.
Wie sieht das denn bei Greg aus? Also wenn der jetzt nach Pennsylvania kommt und da von Haustür zu Haustür läuft, wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist eigentlich putzig. Er war, als wir dabei waren, mit Lea unterwegs. Für sie war es das erste Mal. Sie hatte das noch nicht gemacht. Und
Republikaner.
Genau, Entschuldigung. Für Harris, ich bin mit denen jetzt so verbandelt. Ich denke, ich muss sie gar nicht mehr erklären.
Ich versuche noch den Überblick zu behalten.
Genau,
ja.
Genau. Die kriegen dann von dem demokratischen Headquarters für Bucks County, kriegen sie so eine App und danach können sie nachvollziehen, an welchen Haustüren sie überhaupt noch klingeln sollen.
Und da muss ich jetzt kurz nachfragen. Das heißt, da ist eine App, da sind Leute registriert Sinne von,
das ist eine Karte. Da ist eine Karte mit all den Adressen und wenn du dann draufklickst auf das Haus, sagt es dir ganz genau, hier wohnt der und der, registriert für die und die Partei, war schon so
alt.
Und so oft jemand da, genau so und so alt. Also da wissen sie schon sehr viel.
Genau, der Europäer schreit laut.
Ja, das Einzige, was sie nicht wissen, ist, wie diese Person tatsächlich gestimmt hat. Das wissen sie nicht und oft sind diese Daten auch gar nicht akkurat, also dann wohnen die Leute da gar nicht oder es wohnen ganz andere Leute dort auch oder wie auch immer, aber das ist sozusagen der Ausgangspunkt und dann wird eben ganz gezielt jetzt im Endspurt des Wahlkampfes nur noch dort geklingelt, wo man schon glaubt zu wissen, wie die Leute wählen werden, mhm, und die nochmal zu animieren, auch wirklich wählen zu gehen und ihnen zu sagen, brauchen Sie Unterstützung, hier kriegen Sie Ihre Briefwahlunterlagen und so weiter und so fort. Also jetzt zum Schluss, in diesen letzten 3 Wochen gut, geht es wirklich nur noch darum, die Leute zu mobilisieren, gar nicht mehr so sehr darum, sie zu überzeugen.
Okay. Get out the vote heißt das tatsächlich. Und das ist so irre, weil wir haben natürlich auch, wir waren ja dabei und die haben auch irgendwo geklingelt, wo der gesagt hat, boah, ich habe schon längst abgestimmt, ja.
Na,
ich
erst hätte, wollte er gar nicht, erst hat er geschimpft
und dann hat er gesagt, ich habe auch schon abgestimmt. Und das ist ja auch was, was für uns ja neu ist. Also das europäische System sieht ja einfach vor, es gibt einen Wahltag. So, und da geht man hin, an dem Tag geht man in seine Schule, in sein Rathaus, in seinen Kindergarten oder wo auch immer das Wahllokal ist und dann gibt man seine Stimme ab. So, und wenn man das nicht schafft, dann beantragt man halt 2, 3, wie auch immer, viele Wochen vorher Briefwahl, mhm, und dann wirft man den Brief ein und dann wird der aber auch an dem Tag ausgezählt. So. Der große Unterschied ist ja, hier in den Vereinigten Staaten wählt ja jetzt schon jeder kreuz und quer. Also an jedem Bundesstaat, die ersten, die angefangen haben, waren, glaube ich, Virginia, South Dakota und den dritten habe ich gerade vergessen. Und jetzt darf schon fast überall gewählt werden. Jetzt wird Georgia wird schon gewählt. Überall gehen Leute jetzt schon hin und die machen nicht Briefwahl, sondern die gehen jetzt schon in ihren Supermarkt oder in ihre Library oder in sonst was und geben ihre Stimme ab. Und das ist ja auch was, was für mich total verwirrend ist. Ja. Weil du kannst dich dann ja auch nicht mehr umentscheiden. Also es ist, ich finde das System nach wie vor faszinierend und verwirrend gleichermaßen.
Genau, aber bei diesem Haustürwahlkampf, da geht es dann eben, wenn man das Glück hat, so wie Greg und Lea es tatsächlich auch hatten, dass sie doch noch einen gefunden haben, der sich nicht entscheiden konnte. Ein Parteiloser haben sie tatsächlich da getroffen und haben ihn erstmal zugelabert damit, warum also Trump auf jeden Fall die falsche Wahl ist. Und sie haben ihn tatsächlich zugetextet. Ich glaube, Greg fand gar keinen Punkt mehr, sodass Scott dann am Ende irgendwie nur gesagt hat, ach, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich glauben soll. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, was viele, viele Wähler in den USA haben, dass sie einfach überwältigt sind von dieser Flut an Informationen und nicht mehr auseinanderhalten können, was stimmt denn nun eigentlich und was stimmt nicht. Und die Folge ist nicht etwa, dass sie sich dann noch mehr informieren wollen, sondern sie switchen off und bleiben dann im Zweifelsfall zu Hause, weil ihnen das alles schon viel zu viel und viel zu blöd ist.
Und Scott, der Parteilose, den du gerade ansprichst, Julia, der hat das ja auch schön nochmal auf den Punkt gebracht, was du vorhin schon gesagt hast, warum es für manche Leute so schwer ist, sich zu entscheiden.
You want the right person in charge and you want the right, like, policy. So it is like, who and what? Don't always perfectly align, but you have to like do the best you can.
Ja, also wer und was, sagt er. Darauf kommt es letztendlich am Ende an. Du willst, dass die richtige Person irgendwie in charge ist, also Präsident oder Präsidentin ist, und du willst, dass die Politik dann auch noch irgendwie passt. Da denkt man sich, da hast du jetzt diese 2 Leute, die unterschiedlicher ja kaum sein könnten. Da muss die Wahl doch eigentlich einfach sein, so stelle ich es mir vor. Aber nein, am Ende...
Also mir persönlich, muss ich sagen, fällt es auch schwer, das zu verstehen, weil Scott ist Lehrer, 40 Jahre alt, hat 2 Kinder. Ich kann mir gar nicht erklären, warum der nicht in der Lage sein soll, tatsächlich sich zu informieren und dann zu entscheiden. Aber es ist so und er ist eben nicht der Einzige. Ich habe mehrere getroffen, die ähnlich ticken und immer wieder war dieses Argument, die Abwägung zwischen den Themen, Wirtschaftspolitik, kann der Trump besser, glaube ich, und der Person, den will ich eigentlich nicht wählen und jetzt, was mache ich denn jetzt damit? Das gibt es tatsächlich doch.
Und auf Leute wie Scott wird es dann am Ende ankommen, weil es eben in der Regel in Pennsylvania wenige 1000 Stimmen sind, die den Unterschied machen. Ich habe noch eine Frage zum Schluss und zwar ist es ja nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass wir so ausführlich über Pennsylvania sprechen. Das letzte Mal haben wir das im Juli getan, weil nämlich das Attentat auf Donald Trump in Butler, Pennsylvania stattgefunden hat. Und da wollte ich jetzt irgendwie nochmal wissen, so viele Wochen und Monate danach, spielt das da für die Leute eigentlich noch eine Rolle? Weil damals hatten wir ja das Gefühl, das wird jetzt diesen Wahlkampf nochmal total beeinflussen.
Nee. Nein.
Der Drops ist gelutscht.
Der Einzige, der das angesprochen hat, lustigerweise, wir waren abends was essen im Restaurant und der Kellner hat mitbekommen, warum wir in Pennsylvania sind und dann haben wir natürlich Gespräch geführt darüber und er hat dann gesagt, er glaubt, dass Trump es nicht wird und er hat suggeriert, dass er denkt, dass Trump vorher noch umgebracht wird. Also da schwang das mit. Das wollen wir natürlich um Gottes Willen nicht hoffen. Mhm. Wer weiß, wie er da drauf kommt. Das war einfach nur, kam so aus ihm raus. Aber ansonsten tatsächlich hat kein Mensch mehr dieses Attentat erwähnt.
Also nicht im Zusammenhang mit Pennsylvania. Die erzählen dir dann eher so, ey, wusstest du übrigens, Taylor Swift kommt aus Pennsylvania und Pink kommt auch aus Pennsylvania. Okay. Und Joe Biden ist auch in Pennsylvania geboren.
Der Lokalpatriotismus.
So, und dann erzählen sie dir eher, aber keiner sagt so, und hier bei uns wurde auf Donald Trump geschossen. Also das hat jetzt keiner mehr gemacht.
Was ja vielleicht auch eine ganz gute Wendung ist, dass das, obwohl es eben so unfassbar dramatisch alles war, doch ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Pennsylvania wird ein Wort sein, das wir in den nächsten Tagen und Wochen noch des Öfteren erwähnen werden.
Ich glaube, ich darf da nie wieder einreisen. Ich habe jetzt so viele negative Sachen über Pennsylvania gesagt, dass das Tourismusboard mich ausschließt oder so.
Ja, und also die, wie sagt man auf Deutsch, Domestic Tourists, also die inländischen Touristen, die strömen natürlich alle nach Philadelphia und Gettysburg und so. Das ist ja auch Pennsylvania. Ja. Also für uns aus Europa ist Pennsylvania vielleicht nicht so interessant, aber für den inländischen Tourismus gehen doch viele Schulklassen und was auch immer.
Also wenn
das
Tourismusboard Pennsylvania einen Job frei hat, Julia hat Kapazitäten, ich komme nicht mehr vorbei.
Mein Leben auf dem Pumpkin Patch. Jawohl.
Sehr schön, das hört ihr in einer der zukünftigen Podcast-Folgen dann hier aus dem Studio in Washington. Da hören wir uns hoffentlich wieder nächste Woche Freitag. Da gibt es unsere nächste neue Folge dann online und zwar auf ndr.de/die Korrespondenten oder in der ARD Audiothek. Da könnt ihr auch all unsere letzten Folgen noch nachhören und euch die Zeit bis zum 5. November vertreiben und richtige amerikanische Politikexpertinnen und Politikexperten werden, so wie Julia Kastein und Gudrun Engel. Vielen lieben Dank an euch und herzlichen Dank auch an Saskia Braun, die hat das Ganze hier technisch möglich gemacht.
Inzwischen weiß ich, es gibt mehr als einen Betrüger in diesem Fall.
NDR-Inforeporter Christoph Heinzler hat sich wieder auf Spurensuche begeben.
Es gibt keine Wertschöpfung.
Es ist nur ein Hin- und Herschieben von Geld.
Der talentierte Mr. Vossen. Eine Recherche über einen verurteilten deutschen Millionenbetrüger.
Ich habe absolut keine Ahnung, wie es ihm geht, wo er ist und was er macht.
Und über ein Opfer, das selbst zur Täterin wurde.
Ich beschäftige mich immer intensiver mit ihrer Ex-Freundin Madhu Grover, die ja in New York größere Probleme hat.
Die zweite Staffel des True Crime Podcasts, der talentierte Mr. Vossen.
He doesn't care who he damages or hurts.
Ab sofort in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.